Moin, moin, Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und in dieser Folge begrüße ich Onur Elci, leidenschaftlicher Gastgeber, kreativer, kulinarischer Kopf, Küchenaktivist und aus der Hamburger Gastro-Szene nicht mehr wegzudenken, spätestens seit seiner Zeit bei der Kitchen Guerilla. Und jetzt ist er auch noch Autor eines ganz besonderen Kochbuchs. Alles in die Mitte. Essen, das verbindet. Onur nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise rund ums Mittelmeer. Von der Levante über die türkische Küste bis nach Spanien. Im Zentrum 80 Rezepte, die nicht nur großartig schmecken, sondern zum Teilen gedacht sind. Ob Zucchini-Puffer, Wassermelonen-Feta-Salat, gegrillte Köfte oder ummantelte Sardinen, jedes Gericht erzählt eine Geschichte. Ich spreche mit Onur über das Essen als kulturellen Anker, über seine ganz persönliche kulinarische Sozialisierung in Ankara, Istanbul, Bilbao und Hamburg und darüber, warum ein gutes Essen für ihn immer ein soziales Erlebnis ist. Ein intensives und herzliches Gespräch, voll mit Genuss, Gefühl und jeder Menge Olivenöl, denn das darf bei keinem seiner Gerichte fehlen. Lasst euch inspirieren und holt euch das Mittelmeer nach Hause. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt, mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben, immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, und jetzt starten wir mit Onur Elci und seiner Philosophie vom Essen. Onur, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber
Boris. Wie geht's dir heute?
Mir geht's blendend. Ich habe viel gearbeitet diese Woche und war noch gestern aus. Und ja, heute stehe ich jetzt hier noch morgens in alter Frische oder neuer
jetzt
Frische
herzlich, mit dir. Herzlich willkommen. Wir haben es ja schon lange vorgehabt. Und jetzt gibt's ja einen ganz besonderen Anlass.
Das stimmt.
Dein Buch ist draußen.
Das ist
alles
richtig.
In die Mitte und da kommen wir gleich drauf. Aber vorher möchte ich einmal wissen, und das ist so eine komplexe Frage, da gucken wir mal, in welche Richtung wir jetzt gehen. Was bedeutet Essen für dich?
Boah, Essen ist Kulturgut, ne? Also Essen ist Emotion, Essen ist ein sozialer Akt. Also das ist, Essen ist in seiner reinsten Form, für mich ist es ein Teil unserer Kultur. Und deswegen gehört auch für mich geschützt, also auch gepflegt. Und Essen heißt für mich teilen, sehr wichtig. Ich bin zum Beispiel jemand, der super ungern so alleine sich so irgendwie zwei Gerichte kocht. Sondern meistens, wenn ich alleine mir was kochen muss, ist es entweder ein Omelett oder irgendein Salat oder schnell ein Steak oder irgendwas.
Aber du kochst.
Immer wieder.
So, also ne? Du kochst, das heißt es gibt ja auch die andere Fraktion, aber das hätte ich dir jetzt auch nicht zugeordnet, die gar nicht kochen, die nur heiß machen und aufreißen. Gibt's das mal bei dir?
Nee, das kann ich gar nicht.
Also aber du kannst so an Imbiss gehen. Du kannst dir mal.
Gehe ich irgendwo was essen oder hole ich mir Essen.
Ja.
Aber nee, ich kann keine Tüten aufreißen, das geht nicht.
Das geht nicht.
Also beim besten Willen krieg ich die, nee.
Nun hast du all diese Sachen gesagt gerade, also inklusive Genuss, die für viele Leute aktuell gar nicht so die Rolle spielen, ne? Sondern da geht es eher um Nährstoffaufnahme, die richtige Kombination. Wenn du dir mal die Buchcharts gerade anguckst, nämlich, ne? Da geht es eigentlich immer im Moment um gesunde Ernährung. Und da weiß ich nicht, ob da so ein bisschen der Genuss und die Gemeinsamkeit, die du gerade geschildert hast, so ein bisschen flöten geht.
Ich meine, am Ende, das sind natürlich diese ganze Longevity und all diese Themen, so, ne, die auch gerade die Gesellschaft beschäftigen. Auch die neuen Generationen sind viel bewusster, trinken weniger Alkohol, also nicht wir. Essen halt, sind ernährungsbewusst, die gehen 3-4 Mal, machen sie Sport die Woche, was alles total toll ist. Und trotzdem finde ich, man kann gesund essen und trotzdem genießen. So, ne? Also Genuss heißt für mich weder maßlose Völlerei, trotzdem ab und zu mal passiert es auch, was ich auch, ne, kann mal vorkommen. Genuss ist also auch, das ist so ein bisschen in meinem Buch ja das Thema, so, ne? Das sind alles Rezepte. Ich habe kein Kochbuch geschrieben und gesagt, das muss mindestens 80% vegetarisch sein. Ist trotzdem geworden.
Weil das war ist nicht die Vorgabe?
Nein, auf gar keinen Fall.
Die du dir gegeben hast oder die der Verlag dir gegeben hat. Es ist passiert.
Ist passiert, weil das ist tatsächlich, was ich koche. So, das ist halt eigentlich die Küche, die ich auch gerne für meine Gäste koche. Auch wenn ich zu Hause Privatgäste habe oder, ne, also gewerblich koche. So
gewerblich koche ist immer ganz schön. Ich koche gewerblich.
Aber das ist genau das Thema und ich glaube, du hast vollkommen recht, da geht schon ein bisschen flöten, der Genussfaktor. Aber trotzdem, ich merke auch diese Gegentendenz bei jungen Leuten, die sehr bewusst essen und die aber trotzdem auch bewusster genießen. So, ne?
Also du meinst, es gibt alles in Kombination.
Definitiv.
Schon.
Und sicherlich diese ganzen Themen, so, ne, wie optimiere ich, wie viel Proteine nehme ich zu mir und diese ganzen Themen, so Keto, Meto, alles mögliche an Ernährungsformen.
Steht hier aber nicht drin im Buch.
Scheiß drauf. Also ich brauche das nicht, aber im Grunde, wenn du eine gesunde Mittelmeer-Diät halt dir zu dir nimmst, das heißt, im Idealfall, dass du 2 Mahlzeiten machst und nicht 3. Dass du abends leicht ist, eher so mittags groß ist und dir zwischendurch dir nicht irgendwie die ganze Zeit Schokolade reinhaust und auch dich ein bisschen bewegst, ist eigentlich auch nicht schwer, gesund zu bleiben. Also die Menschen im Mittelmeer, die leben auch deswegen auch ziemlich lange, weil sie eigentlich so leben.
Nee, nicht umsonst gibt es auch diese mediterrane Diät. Ne? Ist, glaube ich, die kretische Diät. Da hat man mal angefangen, glaube ich, Kreta.
Ja, ganz gerne Kreta. Und dann, es gibt auch noch eine Insel, glaube ich, in Italien, wo die Leute auch alle über fast 100 sind.
Ja, und so ein Bergdorf, ne? Wo sie alle 100 werden.
Das komisch,
ist
doch, ne? Also
das Dorf der 100-Jährigen, ja. Aber da spielt natürlich noch was anderes mit rein. Da ist es ja nicht nur das Essen.
Auch
das gemeinsame Essen und die Qualität des Essens, das gemeinsame Kochen auch, respektive sogar teilweise der gemeinsame Anbau von Lebensmitteln und natürlich auch die Bewegung.
Ja, und ich hatte gestern meinen Pop-up gehabt, wir haben Riesling und Toasterweih serviert.
Frische, macht man das eigentlich Toasterweih mit frischer Ananas?
Also ich habe mit frischen gemacht, original macht man es eine mit Dose. Ich habe aber tatsächlich Anfang der Woche also einen Test zu Hause gemacht und mein Sohn ist ja 14, ist ein sehr kritischer Esser. Und habe ich bei ihm getestet sozusagen. Er meinte, Papa, Dose. Und ich habe mehrere Dosen Ananas auch so gegeneinander probiert. Er meinte, das schmeckt nicht so ganz Ananas. Wusste ich schon, vorher wollte ich mit frischen machen, aber dann habe ich schön frisch Ananas Reife bestellt, geschnitten, in Scheiben, dann halt mit Zucker und im Ofen.
Kommt auch schon noch mal extra Zucker drauf?
Ja, so Prise Zucker mache ich,
weißt
weil
du, dass
das
ich gerade so richtig Bock habe. Also nicht, dass ich irgendwie so ein Hangover habe von gestern, aber das ist eigentlich ein guter Start, ne?
Ja, mega, ey. Ich habe vor allem so ein richtig geiles portugiesisches Toastbrot gekauft, so Kastenbrot.
Ist das so eng gebacken oder ist das luftig gebacken?
Nee, das ist sehr eng gebacken, auch so ein bisschen butterig, also nicht so krass wie ein Brioche, aber auch so dick geschnitten, so 2 Zentimeter. Oh. Und die habe ich wie ein armer Ritter sozusagen mit Ei und dann im Butterschmalz angebraten und dann oben drauf auf schön Rosmarinkochschinken aus
Italien. Verstehe ich, dass das ein bisschen rich ist.
Ananas, Kirschmarmelade, selbstgekochte, obendrauf nochmal 2 Laib Käse, Provolone und Comté und ja, Feierabend.
Also kommt da nicht auch noch Schinken rein?
Schinken ist ganz unten.
Achso, Schinken ist ganz Kochschinken.
Kochschinken, also klassisch guter Kochschinken. Also ich empfehle immer italienischen also Prosciutto Cotto.
Und ganz dünn geschnitten dann? Oder auch den
also
dick?
Ist kein Steak. Aber auch jetzt auch nicht so hauchdünn.
Der
also,
muss ja auch ein bisschen gegen das Brot ankommen.
Eben, also du musst schon auch essen können. Aber
ist schon geil,
schon
ne?
Pervers, ja.
Und dazu?
Ja, dazu gab es Riesling. Das ist perfekt, weil Riesling ja eine Weintraube ist, die viel Säure und Frucht mit sich bringt. Und dass es natürlich auch mit Fett natürlich dann gut umgehen kann. Und das war natürlich perfekt so, ne? Also mit der Süße und Säure der Ananas.
Kann man dazu eigentlich so einen leichten Kabi auch schon trinken? Oder ist es ja, zu viel Süße gegeneinander? Nee, das
kannst du machen, weil nämlich ich habe auch einen Chimichurri drauf gemacht mit ein bisschen Schärfe. Wenn du nämlich ein bisschen Schärfe noch reingibst, dann kannst du hervorragend einen schönen gekühlten Kabi dazu genießen.
Kabinett meinen wir übrigens, ne? Ja, Riesling-Kabinett, genau. Mit so einer Leichtsüße, so mit der Restsüße, die mit
mitstimmt. Mit einer schönen Restsüße, die ich glaube 20, 30 Gramm so, ja. Also,
das ist ja schon,
ne? Die ist schon nicht unsüß.
Aber schön kalt und, das ist herrlich.
Ja, Kabi ist geil, weil Riesling halt kann das, ne? Das ist halt einer von wenigen Weintrauben, die halt die Aromatik, die Frucht, aber auch die Säure mitbringt. Egal wie viel Restsüße hast, bei einem guten Riesling mit Restsüße oder auch sogar sein TBA, hast du immer diese Frische. Das ist auch geil. Ich war mal vor 2 Jahren bei Schätzel, bei Kai in Rheinhessen, bei Nierenstein. Auf der Ernte habe ich gearbeitet, weil ich habe diese Sommelier-Ausbildung gemacht. Zwischendurch vor 2 Jahren. Also
da müssen wir auch gleich mal dazu kommen, was du denn eigentlich schon alles gemacht hast.
Ein paar Sachen habe ich schon hinter mir und das war total geil. Und seine Mutter, die alte Dame, die total natürlich schon, das war ihre 60., 70. Ernte, so, ne? Aber eigentlich kam sie aus dem Norden tatsächlich. So eine ganz witzige Person, eine richtige Persönlichkeit. Auch seine Oma, letzten Endes, wie deine Omas. Und sie hat dann immer so schön Blechkuchen gemacht. Und dazu Kabi. Und das war nach der Ernte nachmittags der Retter.
Das wird auch aufgesogen dann, ne?
Ja, das ist auch so natürlich echt ein schöne Weine. Also Kai macht auch Biodynamie und die sind echt super sauber, also trotz der Restsüße. Aber klar, wenn du halt dann schon jeden Tag so am Ende jede eine Flasche Kabi hast nach der Ernte, dann hast du auch mal leichter ein Sitzen.
Dann hast du auch Bettschwere gleich schon.
Ja, und dann
ne?
auch keine Termine, ist ganz gut. Dann kannst du nächsten Morgen wieder aufstehen und irgendwie aufs Feld fahren.
Aber das erdet mal, ne? Glaube ich, so eine Ernte. Das ist
mega. Vor allem Steillagen sind besonders, die haben eine Truppe aus Ungarn, die schon da seit Jahren immer aushelfen, auch im Winter, für den Winterschnitt und so kommen. Mhm. Und die sind natürlich echte Profis, ne? Also die hatten eine Geschwindigkeit, die waren das Vierfache von uns an Geschwindigkeit und die haben es immer so nur so ein bisschen angeguckt, so, ey, was macht ihr denn hier, Dödel, ne? So aus der Stadt,
die
haben keine Ahnung, so. Und, aber die waren am Ende auch ganz süß, also weil am 5. Tag haben wir gemeinsam gekocht, dann haben wir so ein Fest gemacht und da waren sie auch total Zucker, haben sie auch mitgetanzt auf dem, also war schon eine witzige Gelegenheit auf jeden Fall, also witzig, auch tolle Leute kennengelernt, also Lino war mit dabei ja auf der Ernte, der ja jetzt 0,1 macht, mit Clara zusammen, mit seiner Freundin, die ja jetzt bei, ne, also bei Tim in der Sendung war, Kitchen Impossible.
Ja, genau.
Ganz toll auch. Und Linus ist ein ganz toller junger Sommelier. Der ist eigentlich bei Toulouse beide gewesen, so, ne? Mein Max. Und das war total witzig, weil wir sind auch abends nach Frankfurt gefahren extra. Eine gute Freundin von mir, die auch dabei war, die Anne, die Clipkrok hier macht. Die hatte nämlich Geburtstag. Und dann waren wir beim Chairs. Das ist ein ganz tolles Restaurant. Und in Frankfurt kann ich nur empfehlen.
Chairs kenne ich gar nicht.
Richtig
gut,
geil. Also so ein Bistro-Style vom, so, ne? Also nicht schick, aber sehr charakterstark. Also der Raum ist eigentlich so wie eine geile große Kneipe. So ein bisschen. Aber das Essen Sterneniveau für mich. Also echt schon
cool.
Nah an Fine Dining, aber mit einer Präzision. Also von mir würden sie sofort einen Stern bekommen.
Ja, aber das ist ja sowieso, ich finde diese Thematik Stern.
Mir ist eh wurscht, aber ich freue mich.
Also für Hamburg freuen wir uns jetzt mal so ein bisschen, auch für die anderen natürlich alle.
Für meine Freundin, also Kör, die Jungs haben ja einen Stern gewonnen und das ist sehr berechtigt und wohlverdient. Aber beim Chairs war, zurück zum Thema kurz, die haben eine exzellente Weinkarte, die auch super fair kalkuliert ist. Ich mach's kurz, wir waren irgendwie zu fünft, einer ist gefahren, das heißt 4 haben getrunken. Ich glaube, wir haben 8 Flaschen Wein getrunken.
Aber wir
wurden auch dann nach Hause chauffiert. Das ist okay. Keiner muss Auto fahren. Aber
nee, das geht auch nicht.
Das war sehr schön. Das
sind dann die Abende, wo man mal ein bisschen aufdreht. Aber dann nach nächsten Tag wieder Ernte?
Mhm.
Klar,
das tat auch weh. Aber gut, mein Gott, ich meine, ne, ohne Leiden gibt es keine Liebe, glaube ich, hat Goethe gesagt. So, das ist,
ohne Leiden gibt es keine Liebe. Ja, das ist da, das. Hast du denn gelitten dabei, dass, als du beim das Kochbuch gemacht hast? Wie lange hast du dafür gebraucht?
Eigentlich gar nicht so lange, weil ich habe ja letztes Jahr mein Pop-Up angefangen. Das ist jetzt exakt vor einem Jahr, so im Frühjahr, zum Sommer rüber sozusagen. Und ich hatte 6 Wochenenden, 3 Tage immer, jedes Mal ein anderer Weinhändler aus der Stadt. Na, also war Tranquilo dabei, Raul mit seinem Naturweinsortiment, Wein
am Limit. Stadtteil Hamburg übrigens, Leute.
Ganz genau, Hamburg, sehr wichtig. Dann Wein am Limit, der liebe Hendrik, der war sogar persönlich da. Und Christian, also mit dem ich auch mein Pop-Up machte aus Oxhoft, auch ganz tolle Weine, vor allem viel Österreich. Dann Steffi natürlich, Weinladen St. Pauli.
Dann hatten der Thomas. Wir auch schon zu Gast hier. Hendrik Thoma hatten wir natürlich auch schon zu Gast hier, klar.
Natürlich. Und auch Thomas, dann Rabenburg, ne? Also einer der ältesten Händler eigentlich in Hamburg aus Blankenese, ja, kennst du sicherlich. Ja. Spanien-Spezialist, eigentlich Tierarzt. Auch ein toller Typ.
Man echt. Muss ja auch eine Passion haben.
Ja, also auch eine Mega-Persönlichkeit, auch super schöne Weine. Und ich habe tatsächlich, das Projekt stand schon da, wir hatten auch alles konzipiert und ich habe gesagt, okay, ist perfekt. Pop-up ist ja alle 2 Wochen, immer 3 Tage. Ich mache jede Woche ein anderes Menü. Und quasi habe ich das Kochbuch auf dem Pop-up gekocht, sodass wir schon 90% der Rezepte halt nach 6 Wochenenden fertig hatten.
Ja.
Aber wir hatten immer einen Shooting-Tag, der auch dann super effektiv war. Ich habe, glaube ich, in echt 3,5 Stunden so 10 Rezepte geshootet. Es war, also, weil klar, ich hatte schon Teller einen Tag vorher. Donnerstag hatte ich schon ja das Menü gemacht und angerichtet und gekocht und geschickt. Und am nächsten Tag wusste ich schon, wie ich das ganz genau anrichten möchte. Und das ging natürlich perfekt. So, ne?
Das
und
ist dann aber echt eine Speed-Produktion.
Ja,
ne?
Ich.
Wie viele Rezepte sind da drin jetzt?
80.
80 das Rezepte? Und es geht, sagen wir es nochmal, einmal rund ums Mittelmeer.
Ganz genau.
Und du hast da auch ja in fast all den Regionen schon mal gewesen, mehr oder weniger Zeit verbracht.
Gewesen,
ne?
Habe eine Verbindung dazu. So, ne? Also das Buch ist ja in 4 Regionen geteilt. Das ist einmal Levante, also so Palästina, Israel, Libanon, Syrien. Bisher war ich nur in Israel tatsächlich, 2018. Vor 2 Jahren habe ich mir ein Flugticket nach Libanon gebucht, nämlich am 7. Oktober 2023. Dann habe ich den Fernseher angemacht, dachte, fuck, vielleicht kennst du dich doch mein Ticket. Also das heißt, nach Libanon bin ich erstmal nicht geflogen, aber mein Großvater kommt aus Antakya, das ist eine ganz alte Stadt an der syrischen Grenze, Antiochien. Und dadurch halt so diese Küche ist mir auch nicht, ne, also so ein, aus der Heimat von meinem Großvater, der auch nicht da aufgewachsen ist, aber nicht desto trotz. Und dann ein Kapitel ist natürlich Türkei, weil das ist nämlich da, wo ich, ne, sozialisiert wurde, das ist meine erste Heimat, nenne ich das immer ganz liebevoll. Ich bin ja in Ankara geboren, Eltern haben sich beim Studium kennengelernt, Großeltern, also alle kamen aus Ankara, so ein Verwaltungsstadt, Hauptstadt, so, ne, Großeltern, Beamten. Und dann, als ich 4 war, sind wir nach Istanbul gezogen, also meine Eltern mit meinem Bruder. Und dann bin ich halt, bis ich 17 war, in Istanbul aufgewachsen. Und dann bin ich exakt im Millennium 2000, bin ich im September nach Spanien für einen Austausch, für 1 Jahr. Und dann bin ich noch 1 Jahr geblieben. Dann habe ich mein Abi gemacht, tatsächlich in Bilbao, also auf Spanisch in Spanien.
In Bilbao warst du?
Ja, war echt eine geile Zeit. Ja, auch super,
schöne Stadt, oder? Ich war gerade Stadt. Kürzlich da. Also
mega. Also Bilbao ist echt toll. Damals war schon schön und ich liebe auch die Basken. Das ist ein ganz tolles, ehrliches Volk. Die sind so ein bisschen wie die Norddeutschen. Das braucht ein bisschen, bis sie dich halt ans Herz schließen. Aber wenn sie dich ans Herz schließen, dann
hält's für immer.
Hast du echt Freundschaften für immer. Ja, ich habe heute noch Freunde, die ich jetzt 25 Jahre kenne. Und wir sind immer noch verbunden. So, ne? Also würde ich halt morgen anrufen und sagen, du, ich komme.
Ja.
Ah, sofort, wo gehen wir essen? Ne? Das wäre wahrscheinlich die erste Frage.
Ja.
Und dann bin ich von Spanien rüber nach Hamburg, weil mein Bruder hier studiert hat. Es war 2002, auch wieder September, zum Studium gekommen. Ich habe erst Studium Geschichte. Und dann irgendwann mal.
Wie kamst du auf Geschichte?
Ich wollte immer Historiker werden. Ja? Das war mein großer Traum. Ich wollte richtig Professor an die Uni werden. Das war so. Ich habe die beste Geschichtsklausur meines Abi-Jahrgangs in Spanien geschrieben, so, ne? Also richtig Nerd,
ja?
Weil ich habe geliebt.
Weißt du noch, was das Thema war?
Also das Thema, also es waren mehrere Fragen, aber das größte Thema waren die kalistischen Kriege. So, ne? Also es sind im 19. Jahrhundert gibt es ein Bürgerkrieg-ähnliche Situation in Spanien, so, ne? 2 Lager.
Ah, okay, im 19. Jahrhundert gab es das.
Ja, im 19. Jahrhundert und dann.
Man hat immer den Bürgerkrieg in den 30er Jahren im Kopf.
Das ist die nachgelagerte Version,
ja.
Definitiv. Ja, ich wollte Geschichte studieren, habe ich auch.
Hast du auch?
2 Jahre und dann habe ich abgebrochen und dann habe ich zum Sozialökonomie gewechselt. Und das war ein interdisziplinäres Studium. VWL, BWL, Soziologie und Recht. Habe auch sogar irgendwann mal abgeschlossen. Ich bin eigentlich Betriebswirt.
Ah, okay. Betriebswirt.
Wer nichts wird, wird. So, ne? Also insofern ist, ich bin nicht so ganz weit davon gefallen.
Ich warte jetzt ja immer, wann der Einstieg in die Gastro kommt.
Naja, die kommt eigentlich witzigerweise schon viel früher, weil nämlich meine Eltern sind zwar haben ja Berufe. Mein Papa ist ja Volkswirt, meine Mama ist Stadtplanerin und die haben auch ihre Jobs jahrelang gemacht. Also mein Vater war sein ganzes Leben lang Unternehmer und selbstständig. Die hatten aber auch unabhängig voneinander zwei Restaurants. Einmal in den 80ern in Ankara, als wir noch Kinder waren. So ein richtig gehoben, wo jeden Tag so ganze Schwertfische und so. Also mein, richtig toll. Und meine Mutter hatte so eine Taverne. So Messe, ne?
Aber nicht betrieben, selber betrieben,
doch,
sondern...
Doch, selber betrieben auch.
Ach so, also okay.
Mein Vater hat VWL studiert, so ein alter Sozio. Mhm. Und Sozialisten hat gesagt, nee, ich werde nicht für eine Bank arbeiten. Keine Krawatte, kein Anzug. Und okay. Sein erster Laden
lieber Schwertfische auseinandernehmen.
Sein erster Laden war ein Möbelladen, wo sie selber Möbel gebaut haben mit einem Ankara. Und die haben immer abends unten im Keller getrunken mit Freunden. Schön so Raki und so ein bisschen Messe und so. Er hat immer was Kleines gekocht. Und irgendwann einer von den Freunden meinte so, ey, du, sag mal, du kochst so gut. Wieso macht hier kein Restaurant? Und aus dem Möbelladen wurde ein Restaurant.
Haben sie umgebaut einfach. Ja, Möbel waren ja schon da.
Das ist so geil. Also die Story ist auch so geil.
Die
aber
Betten blieben noch stehen. Ne?
So in etwa. Ja, mein Vater ist echt ein Unikat bei sowas. Und meine Mama dann hat auch hier Restaurant.
Ich habe den, glaube ich, mal kennengelernt bei einem deiner Events. Der war
auf
da,
jeden
ne?
Fall. Ja, er ist auch immer wieder auch hier. Inzwischen seit tatsächlich 2020 lebt er immer 8 Monate in Griechenland.
Okay.
Was echt geil ist, und auf einer mini kleinen Insel und genießt das Leben.
Schön.
Das ist auch so eine total schöne Insel. Die ganzen Nachbarn kennen dich so, ne? Also jedes Mal, wenn ich hinfahre, die fragen mich erstmal, wie lange ich bleibe.
Ja.
Sehr familiär. Papa auf jeden Fall Restaurant, Mama auch. Dann habe ich aber auch schon bei meiner Mutter ausgeholfen. Ich war so 14, 15. Dann halt in Spanien habe ich auch so beim Irish Pub gearbeitet. Ich war halt mein letztes Abi, ja, alleine. Ich war schon 18.
Ja.
Ich war Schüler, bräuchte einen Job. Ich durfte nicht arbeiten. Ich hatte nur Studentenvisum.
Ach so.
Und dann habe ich irgendwie im Irish Pub so schwarz nebenbei gearbeitet. Ja. Und ein Stipendium bekommen von der baskischen Regierung. Also total verrückt. Das war echt eine geile, aber eine sehr schöne Zeit. Muss ich echt sagen, weil ich so viel, ich meine, klar, ne, du bist jung Erwachsener, du machst deine letzte Abi ja komplett alleine. Ich hatte meine Gastfamilie, total tolle Menschen, die auch übrigens auch meine Mutter, Gastmutter, hat super gekocht. Ganz tolle Frau, also sie hat jeden Tag immer so... Ne,
was ist denn so ein baskisches Nationalgericht?
Oh, naja, die haben den Chuleton natürlich, ne, den großen T-Bone Steak, aber die haben sehr viele Sachen. Ne? Die haben halt zum Beispiel Chipirones en su tinta. Chipirones sind halt, das sind kleine Calamaritis, die werden so richtig so mit schwarzer Tinte halt gekocht, eigentlich in der Tomatensauce. Dann machen sie sehr viel so mit diesen... roten Spitzpaprika, die wird so erstmal im Feuer sozusagen gegrillt und dann geschält und die gibst du allen möglichen Sachen, ja. Also die kriegst du halt zum Fleisch daneben angebraten oder die werden gefüllt mit Bechamel. Richtig geil. Natürlich Tortilla Patata, wie in ganz Spanien.
Ja.
Ist immer die große Diskussion.
Aber die beste soll ja aus Bilbao respektive San Sebastian kommen.
Ja, also die sind immer so. Ne? Die sind immer geil. Das Ding ist halt, ne, also ich meine, ich war Leistungssportler, als ich nach Spanien ging. Ich wog damals, ja, ich habe gerudert davon, Wasserball gespielt. Und ich
Wasserball ist aber auch ein harter Sport, oder?
Rudern ist noch härter. Ja. Also nachdem ich gerudert habe, dachte ich so, nee, also Wasserball war noch mach human. Auf jeden Fall, ich habe danach dann auch 20 Jahre Aikido gemacht. Also dann bin ich so ein bisschen umgestiegen, war auch total schön. Bis vor Jahren noch, so bis Corona eigentlich. Und dann aber halt Spanien auf jeden Fall, was in Baskenland total toll ist, das ist eine Produktküche. Wie überall eigentlich im Mittelmeer. Am Ende, du hast die besten Produkte und das spielt die Rolle. Also wenn sie ein Fleisch servieren, das ist das Fleisch. Mhm. Wenn sie ein Brot backen, so wenn du beim Bauern bist, dann sind geilen Käse, geiler Aufschnitt, so einfach.
Also du musst gar nicht so viel mit dem Produkt machen, du musst es vielleicht nur also einmal richtig kombinieren natürlich.
Ja.
Und natürlich ein bisschen aufbereiten, aber du musst gar nicht so viele Handgriffe machen.
Nee, die
machen,
sind auch nicht so, also klar, es gibt sehr viel, die haben eine sehr hohe Sternegedichte.
Ja, klar.
Und sind sehr tolle Sterne-Restaurants, auch wie so ein Mogadischu und so zum Beispiel halt in San Sebastian. Den Andoni habe ich auch in Ecuador kennengelernt, habe ich mit ihm eine Woche verbracht, toller Typ.
Ja.
Also es ist ein Künstler, ne? Und er ist ein Künstler und es gibt Künstler, die Bildhauer sind, es gibt Künstler, die Musiker sind, er ist ein Künstler als Koch.
Das ist
was
auch
er
nicht,
macht, ist Kunst, das ist nicht Kochen.
Nee, das ist auch nicht Essen. So, das ist ein Happening, das ist ein Event.
Eigentlich hast du auf dem Teller ein Kunstobjekt, was ihr dir damit erzählt.
Ja.
Spanien war halt für mich, ich bin erwachsen geworden da, 18, und ich hatte ein Leben entdeckt, die ich hätte in Istanbul so nicht leben können, in dem Alter. Also in Istanbul kannst du auch super leben, aber ich wäre verpflichtet gewesen mit der Schule und alles, und in Spanien hatte ich super Sozialleben. So, ich bin immer am Wochenende ein guter Freund von einem Partner meines Vaters, der lebt auch zufällig da. So ein,
du bist ja auch nicht kontaktscheu.
Nö, bin ich auch nicht.
Unbedingt.
Und nee, der hat mich aber auch überall mitgenommen, so, ne? Und das war halt echt eine tolle Zeit. Ja, und dann habe ich gesagt, so, okay, aber ich kann auch Deutsch. Ich war in der österreichischen Schule in Istanbul, dachte ich so. Ich komme mal nach Hamburg zu meinem Bruder, wo er ja studiert hat, und habe mein Geschichtsstudium angefangen.
Aber da nebenbei hast du auch gejobbt?
Ja.
Auch Gastro?
Ja, also in Hamburg auf jeden Fall. Nämlich, wir haben das Familienleck übernommen, in Ottensen. Das ist nämlich die Kultkneipe. Die war damals ziemlich abgeranzt.
Während des Studiums?
Ja, gleich. Ich bin nach Hamburg gekommen, Kohl ist in Ottensen gezogen und wir haben den Laden gepachtet. Das ist natürlich, das Studium hat ein bisschen drunter gelitten, komischerweise.
Komisch.
Ich habe 6 Tage die Woche gearbeitet. War echt eine krasse Zeit, aber klar, ne, du bist 19, kannst du ordentlich durchziehen.
Oder habt ihr euch gar keine Gedanken gemacht, ne, dass das irgendwie nichts werden könnte? Einfach machen, ne?
Ja, du, das ist auch so, wir haben es ja uns komplett selbst finanziert.
Ja.
Das war natürlich perfekt. So, ne? Ich habe am Ende, ich kann auch sagen, ich meine, wir haben auch das Geld auf den Kopf gehauen, ne? Also ich meine, ich habe davon nichts gespart. Ich glaube, hätte ich was gespart, hätte ich mir wahrscheinlich jetzt schon 3 Wohnungen in Ottensen kaufen können, aber hätte Fahrradkette. Also das ist eine geile Zeit, habe ich viel gelernt, viel gesehen, viel auch schon deswegen großes Netzwerk in Hamburg immer gehabt, weil da viele Leute kennengelernt. War witzig, also das waren echt so wilde Zeiten, so, ne? Aber ich bin jetzt, ja, 23 Jahre hier und Ottensen bin ich. Es ist schon fast wie so ein Bürgermeisteramt, weil du kennst halt so viele Leute und so lange. Manchmal, damals war echt irgendwann mal sehr unangenehm, weil du bist auf die Straße gegangen, jeder kannte dich. Und inzwischen heute ist es ganz nett, weil du kennst immer noch Leute, die du kennen möchtest.
Mhm. Ja.
Aber eine super Lehre natürlich, da haben wir Familie abgegeben. Mein Bruder hat sein Studium zu Ende gemacht, als Produktdesigner gearbeitet. Ich bin dann halt weiter studiert. Eine Zeit lang noch woanders in Gastro gearbeitet, dann bin ich in die Werbeagentur gewechselt. Während des Studiums ganz zufällig über ein Projekt. Ja, bin ich auch noch ziemlich jung Vater geworden, also mit 27. Mein Sohn ist jetzt 14. Das kam auch noch natürlich dazu. So.
Haben wir gehört, ist ja Produkttester jetzt bei dir.
Ja, er ist mein kleiner Junior-Verkoster, nenne ich ihn immer, ganz liebevoll. Der ist auch schon so ein kleiner Feingeist. Er sagt dann auch so, zu meinen 14 wünsche ich mir, dass wir zum Landhaus Scherer gehen. Ich so,
Scherer?
Ja, natürlich.
Ja, das ist ja ganz traditionell. Ist er so ein Traditionalist dann, was sowas
teilweise angeht?
Oder findet er es einfach schön, wie da zelebriert
er
wird?
Er findet es schön, weil er schätzt einfach gutes Essen und gutes Handwerk, genauso wie ich. Ich liebe Scherer. Ist für mich also einfach die Atmosphäre, dieses Entschleunigte, weißt du, dass das halt, du bist nicht gehetzt, zwischen den Tischen gibt es richtig viel Raum, du hast einen tollen Service, den du in Hamburg so nicht mehr hast.
Und ist natürlich echt Hamburg, was Hamburg angeht, eine echte Institution,
ja, klar.
Mit großer Geschichte, eigentlich das einzige Haus in dieser Form, das noch Bestand hat, jetzt mal abgesehen von den Hotels, die wir haben.
Ja,
ne?
Natürlich.
Aber als Restaurant so gibt es, glaube ich, kein anderes, das so auf dem Niveau sowieso nicht.
Und auch, ne? zu den Preisen.
Ja.
Das ist so fair. Also, die Preise sind so fair kalkuliert. Und heutzutage, wenn du schon in einem echten mittelmäßigen Restaurant für einen Schnitzel 38, 39, 40 Euro bezahlst, ich glaube, in Landhaus Scherer kostet die große Portion 34 Euro oder so.
Ja.
Ja, und das ist ein Handwerk. Ne? Herr Wehmann bringt jeden Hauptgang selber aus der Küche raus, wenn er da ist. Und das ist schön. Das ist einfach sehr viel Liebe. Die haben für mich den besten Weinkeller der Stadt. Richtig nice da unten. Also ich kann jedem empfehlen, geh hin, lasst euch den Keller zeigen.
Ja,
in
4 Jahreszeiten finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, ist schön, aber ich finde halt für seinen kleinen Laden.
Für das, was,
ne?
Ja.
Das ist halt, und der Florian, der ja auch, ne, also den ganzen Service verantwortet, schon seit 20 Jahren da arbeitet, auch der Chefsommelier im Laden ist, der kennt natürlich auch den Keller, der kann dir immer was Tolles empfehlen. Und in den meisten Läden musst du immer, fängst du bei 30, 40 Euro und auf einmal musst du ab 120 ausgeben.
Ja, das stimmt.
Und bei Scherer finde ich immer super fair kalkuliert alles.
Da kann man schon mal auch eine zweite Flasche nehmen, wie du vorhin angedeutet hast.
Ja,
oder
auch eine dritte, ja.
So. Aber obwohl das ja auch weniger ist, wie man ja so hört aus der Gastronomie, dass ja schon ein bisschen die Bremse angezogen ist.
Ja.
Dass auch weniger geordert wird, also weniger Essen gegangen wird. Zum einen, dann vielleicht auch ein bisschen knapper, so die Speisenfolge ausfällt. vielleicht wird mal ein Dessert weggelassen und die zweite Flasche Wein auch häufig mal. Digestif wird sowieso nicht mehr getrunken. Gibt's gar nicht mehr in dem Sinne. Aber jetzt nicht unser Thema, weil irgendwann gab es ja Kitchengeräte ja dann.
Richtig, also
da war doch was.
2009 nämlich, mein Bruder fing damals mit Olaf, seinem besten Freund, der fing dann Events zu machen. Und dann hießen sie erstmal Ali und Olli. Aus Ali und Olli wurde Kitchengeräte. Und dann so ein 2-3 Monate später bin ich mit eingestiegen.
Ja.
Und wir haben die wildesten Events gemacht, durch ganz erstmal Hamburg, immer Off-Locations, also Baustellen, alles mögliche. Dann wurde uns langweilig, Schiffe gekapert, in andere Städte gefahren, im Basel vor einem Abschiebegefängnis gekocht mit den Flüchtlingen. Das war 2010 noch, als die
also Krise... Also Guerilla war echt Programm.
Guerilla vor allem war echt Guerilla. Mhm. Also wir hatten auch ein Statement zu geben, ne? Also das war auch damals, haben wir auch schon gesagt, erstens ein sozialer Akt. Sondern es ist nicht nur Nahrungsaufnahme, es ist auch nicht nur Genuss. Das ist vor allem dieses Teilen. Wir haben, ich glaube, wir waren in Deutschland fast eigentlich mit die Ersten, die Pop-Ups gemacht haben, ohne schon das Wort gab. Es gab kein Wort. Also das Pop-Up, ja. ich glaube, ist erst seit 5, 6, 7 Jahren gibt es einen Begriff. Da, davor gab es dafür keinen Begriff.
Ja.
Deswegen, wir haben es Kapern genannt.
Kapern und, ist auch schön, ne?
Ja,
bisschen Norddeutsch.
Piraten, ja. Bisschen Guerilla. Und dann aber Guerilla wurde natürlich auch irgendwann mal so nach 2 Jahren, so waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, also entweder machen wir es jetzt Vollzeit oder lassen wir es sein.
Ach, weil das war hobbymäßig so?
Das war nebenbei. Ich habe 4 Tage in der Agentur gearbeitet, mein Bruder hat seinen Produktdesign-Job gemacht, Olaf war Fotograf. Und ja, und dann irgendwann mal nach 2 Jahren habe ich gesagt, okay, wir machen es Vollzeit. Dann, unser erster Kunde war Hendrix Gin. Und wir sind mit Hendrix Gin 6 Events durch Deutschland gemacht. Dann haben wir andere Marken dazu gekommen. Dann haben wir private Events gemacht, immer professioneller geworden. Irgendwann war die Kantine war ein Thema. Wir haben ja die Kantine von Facebook angefangen zu machen. Inzwischen macht Kitchengerie einige weitere Kantinen. Und das ist immer wuchs und wuchs. Natürlich kam irgendwann mal Corona, was echt nicht... War schon ziemlich, tat uns sehr weh, weil wir hatten keine normale Gastronomie. Das heißt, viele Gastronomen konnten zwischendurch immer in der Pandemie aufmachen. Wir konnten nicht. Insofern sehr ernüchternde Sachen. Aber wir haben viel gemacht. Wir haben Soli-Küche gemacht. Wir haben für Obdachlose gekocht. 26.000 Mahlzeiten. Da saßen wir auch zum ersten Mal auch zusammen, zu Anfang Coronas.
Ja.
Tatsächlich.
Da warst du auch ziemlich auf Zinne.
Ja,
da warst du ziemlich aufgebracht.
Es gab auch einen Grund, weißt du ja. Aber das haben wir auch geklärt danach.
Ja.
Und dann haben wir sogar Gerichte im Glas gemacht. Ich habe Lunchboxen entwickelt. Ich bin auch so ein bisschen Tüffler. Ich war mal bei uns derjenige, der die Produkte entwickelt hat.
Aber bei dir muss auch immer was Neues passieren, ne? Oder?
Also nicht zwingend. Ich kann auch mal ruhig in Monotonie sein, aber...
Vielleicht macht jetzt diese Aneinanderreihung von Aktivitäten eher...
Natürlich, wenn man es schon selber jetzt denkt, denkst du, fuck ey, Alter, so viele Sachen habe ich gemacht. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen weniger machen können.
Ja.
Aber es ist auch so ein bisschen die eigene Natur. Und ich bin am Ende vor 2 Jahren aus der Kitchengerie ausgestiegen.
Ja.
Hab mich beruflich von, also Olaf war schon lange nicht mehr dabei. Es waren mein Bruder und ich, dann haben wir uns auch geschäftlich getrennt. Uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Und er blieb dann auch in der Firma, weil er wollte weitermachen. Und ich habe dann für mich gesagt, so okay, was mache ich? Ich mache erstmal ein Jahr gar nichts. Ich bin aber jemand, der nicht gar nichts machen kann. Das heißt, ich habe trotzdem so ein bisschen hier und da Sachen getrieben und gemacht, aber viele Weinreisen gemacht. Dann habe ich mich entschieden, mein Sommelier zu machen. Dann habe ich den Kurs gemacht hier bei Ina Finn, Villa Verde, auch ganz toller Mensch, tolle Sommelierin.
War auch schon Gast bei uns, in Vinyl und Wein war sie zu Gast. Ich will hier nichts durcheinander
bringen. Ina ist auch, auch an dieser Stelle auch schön groß, weil die weiß, was sie tut.
Ja,
das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann halt habe ich so entdeckt, ich koche eigentlich super gerne und ich habe bei Kitchengerie die letzten Jahre auch nicht mehr gekocht, ne, weil wir waren so sehr mit Verwaltung beschäftigt. Wir saßen eigentlich im Büro.
Aber das ist, was viele sagen, ne, dass man einfach weggeht davon und dann nur noch in der Organisation ist.
Ja. Nee, und das und irgendwann mal natürlich auch, kannst du auch nicht überall so diese, also du bist trotzdem immer mit Professionalität und Seele dabei, aber das ist halt, wenn es zu groß wird und zu komplex, dann irgendwann mal ist auch so, ist ermüdigend auch, ne, bis auf eine Art. Und nichtsdestotrotz war eine total tolle Zeit, weil ich habe da sehr viel gelernt, sehr viel umgesetzt, sehr viel auch Neues kreieren dürfen.
Ja.
So gutes Netzwerk aufgebaut.
Seid ihr denn jetzt in speaking terms, dein Bruder und du?
Ja, wir sind okay.
Also, wir sind okay.
Es ist auch okay, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist
hat alles seine Zeit, meinst du?
Ja, definitiv. aber du, am Ende, ich meine, das Leben geht weiter. Ich bin Das Leben geht weiter. Es ist, ich sag mal so, nichtsdestotrotz, ich bin sehr dankbar, weil ich auch sehr viel die letzten, das ist das Schöne am Erwachsenwerden oder Älterwerden, man lernt über die Zeit immer mehr, was man nicht mehr möchte. Und was man nicht mehr möchte, ist in der Regel, ändert sich nicht mehr. Also, und da habe ich schon einige Sachen auf meiner Liste, die ich nicht mehr möchte. Und das war für mich so, ich wollte wieder kochen, ich wollte wieder an Menschen sein, an den Gästen sein, Essen servieren, irgendwas Schönes mit Wein machen, was Sinnliches, auch trotzdem nebenbei beraten, auch mich weiterentwickeln. Ich bin jemand, der unheimlich gerne neue Sachen lernt, der sich Neues beibringt. Und das Buchprojekt auch witzigerweise, das kam dann über Elli, meine Co-Autorin, die ja die ganzen tollen Bilder gemacht hat, Elisabeth. Und die ist nämlich, die hat mehrere Kochbücher schon geschrieben, auch für andere Fotos gemacht. Und der Verlag GU kam auf sie zu und meinten, wir wollen ein Kochbuch machen, Tapas um die Welt. Und sie meinte, ja, ich habe eine Idee, ich habe einen Koch, mit dem ich das super gerne machen würde. Elli und ich kannten uns immer schon, immer mochten uns, aber nicht eng, weil wir nicht die Zeit einfach hatten. Und sie kam auf mich zu, meinte, du, ich habe ein Projekt. Hat sie mir erzählt, habe ich gesagt, du Elli, total schön, Tapas um die Welt, kann ich nicht machen, weil das ist so generisch. Das kann auch Geo ohne, also ohne Auto machen. Das
ja, und ich finde auch, das ist auch zu weit. Das
nee, ist einfach langweilig. Weil
ja, hier sehe ich die Klammer. Beim Mittelmeer sehe ich die Klammer. Und natürlich kannst du sagen, jetzt westliches Mittelmeer, ne, und Levante, das ist schon ein Unterschied. Aber es gibt ja auf jeden Fall Verbindung. Und man kann sich immer so schöne Reise ums Mittelmeer vorstellen.
Ja, ich meine, da fehlt auch zum Beispiel das gesamte Nordafrika. Ne? Das hat aber einen Grund, das erzähle ich auch gleich.
Ja.
Aber in dem Fall war also, die wollten halt Sharing Dishes um die Welt. Habe ich gesagt, die Idee ist total schön. Aber das ist zu generisch und das kann ich nicht machen, weil ich habe einigen Ländern keinen Bezug.
Ja.
Also, ich liebe japanische Küche, ich schätze japanische Küche. Aber wenn ich euch jetzt ein japanisches Rezept mache, Ich bin es nicht. Also ich fühle es nicht. Mir schmeckt zwar und wenn jemand das richtig geil kocht, ich liebe japanische Küche, aber
ich finde das auch nicht anwenderfreundlich. Ne? Weil auch von den Zutaten her. Weil irgendwann wird es auch wild. Weil hier kannst du ja wahrscheinlich mit relativ vielen oder sagen wir mal, relativ wenig Zutaten unterschiedliche Sachen kochen.
Das auch ist auch so ein bisschen bei diesem Kochbuch tatsächlich die Idee. Also zum Beispiel, ich liebe Otto Lenge, seine Kochbücher. Ich habe zu Hause über 400, fast 500 Kochbücher. Ich sammle. Ich koche nie danach. Aber ich gucke mir die Sachen an. Rezepte, Bilder.
Also
Ideen. Einfach ist schön. Das entspannt mich. So, ja. Ich finde es total toll, auch wie die fotografiert sind. Und bei Otto Lengi ist mir immer aufgefallen, zu viele Zutaten.
Ja.
Ich verstehe das total. Aus seiner Sicht, das ist seine Küche, Punkt, Schluss, aus. Aber ich wollte Sachen haben, die auch jeder nachkochen kann. Also ich glaube, hier in diesem Buch, jedes Rezept kann jeder Mensch, der gerne kocht, nachkochen. Der muss kein Profi sein. Ne? Ein, zwei Sachen sind vielleicht ein bisschen tricky.
Ja, aber bei 80 Gerichten finde ich ja auch ein bisschen.
Aber nicht zu tricky. Ne? Also das ist halt trotzdem so, wenn Menschen jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, das geht. So, ne? nein, das meine ich ernst. Also du musst, wenn du dich jetzt ganz dumm anstellst, kannst du natürlich auch Sachen hier verkacken. Aber hier war bei dem Projekt, die wollten halt Sharing-Dishes um die Welt. Ich habe gesagt, dass die Idee finde ich schön, aber ich würde das ein bisschen kürzen, ein bisschen begrenzen. Mhm. Wenn wir das gemeinsam machen, ich kann es mir total gut vorstellen, wir machen es ums Mittelmeer. Nämlich mein Mittelmeer. Das ist für mich ein Kulturkreis, das ist für mich ein Ort der Begegnung. Das ist ein das Abendland, das Morgenland und deswegen von Levante, also von Palästina bis Portugal. Und klar, Nordafrika gehört auch zum Mittelmeer und definitiv. Ich habe aber wenig Bezug dazu. Deswegen habe ich das ausgeklammert und ich habe auch Frankreich ausgeklammert. Unter Westmittelmeer steht Frankreich nicht, weil Frankreich ist für mich, ich weiß, einige werden sich empören, aber es ist für mich viel mehr Butter als Olivenöl. Klar, es gibt auch Ratatouille und Olivengerichte.
Aber es gibt doch in Frankreich die Butter-Olivenöl-Grenze.
Ja, aber es ist trotzdem viel mehr Butter und ich mag es auch.
So, ne? Also in Summe, ja.
So,
ja.
Also was? Für mich, klar, ich hätte da noch eine Ratatouille reinmachen können, weißt aber dazu habe ich auch keinen Bezug. Also
ich glaube, du hast dir einfach nur den Weg offen gehalten für ein zweites Band.
Vielleicht kriege ich so viel Shitstorm von Franzosen, dass ich da noch mal eine Reise nach Südfrankreich mache.
Weißt du, was du mit uns gemacht hast? Du hast unser Land einfach...
Fuck you, nix, wir Mittelmeer, Olivenöl.
Nein. Was ist denn die meistgenutzte Zutat? Olivenöl schon, ne?
Olivenöl.
Olivenöl, also ich ist glaube, von 80 Gerichten.
Alles, überall ist Olivenöl. Ja. Also ich glaube, ich habe kein einziges
Gericht. Vor Salz Gericht, und Pfeffer wo, wahrscheinlich noch.
Ja, Salz, Pfeffer, Olivenöl, das sind so die Dreifaltigkeit wahrscheinlich.
Wo kommt denn das beste Olivenöl her?
Unterschiedlich. Ja, oh. Also ich hab tatsächlich sehr gutes Olivenöl. Gute Freundin von uns in Griechenland, die Lisa. Ihr Vater hat früher, der Heinz, ein ganz toller Typ gewesen. Der hatte diesen Morea Olivenöl. Der hat eine der ersten Bio-Olivenölmühlen in Griechenland gemacht. Auch ja. Ein Megatyp gewesen. Der war Lehrer. Beim Segeln ist er auf diesen Ort gekommen. Ist ein Deutscher, so ein großer, so ein mächtiger Mann war das. Und er hat sich diesen Ort, so ein ganz Südspitze von Griechenland, Festland, hatte er sich verliebt in diesen Ort und dann hat er eine Olivenölmühle gekauft und Olivenöl gemacht jahrelang. Und das war exzellent. Und Lisa, seine Tochter, auch eine gute Freundin von uns, die auch in Familie gearbeitet hat damals. Lisa ist dann irgendwann auch zu ihrem Vater. Und Lisa hat, wir haben jahrelang bei Kitchenaid, mein Bruder macht glaube ich immer noch palettenweise Öl von Lisa aus Griechenland mitbringen lassen, und weil sie wusste, wo was. Also Griechenland hat natürlich sehr schönes Olivenöl, ich mag auch so ein bisschen kräftig, nussig. Aber auch so ein bisschen kommt drauf an, wofür du das nutzen möchtest.
Wie viel, ja, das stimmt. Wie viel Olivenöle braucht man denn? Sagen wir mal.
So. Naja, für den Otto Normalverbraucher brauchst du ein Olivenöl. Und bitte kauf dir nicht das billigste Olivenöl, weil sicherlich für dein Auto kaufst du auch nicht das billigste Motoröl. Also sei Geschichte, kein Arsch. Ja. Ich sag's ganz bewusst, sei kein Arsch oder Ärschin. Und bitte einfach kauf dir ein anständiges Olivenöl. Und am besten halt auch gerne im Großhandel, Fachhandel. Also auch sich ein bisschen damit beschäftigen, weil man muss auch Sachen probieren und gucken, ob der Geschmack einem gefällt. So einige lieben diese brennenden Olivenöle, die auch nicht schlecht sind. Ich mag eher mildes. Zum Beispiel da, wo meine Mutter lebt, in Nordägäis, in Ayvalık, das Gegner von Lesbos in der Türkei. Das ist das Olivenölparadies der Türkei. Also das beste Olivenöl in der Türkei kommt aus dieser Gegend.
Okay.
Weil die historisch auch von den ganzen Oliven, also auch das Material, weil Oliven gibt es auch verschiedene Sorten, ja, wie Wein, ne?
Ja, absolut.
Also Albertina zum Beispiel, was ja am meisten gepflanzt wird, auch in Spanien sehr viel gibt, ist halt sehr ertragsreich, aber dafür am Geschmack halt sehr.
Spanien ist, glaube ich, auch der größte Produzent noch,
ja,
ne?
Ja, ganz genau. Inzwischen, ja. Türkei ist der größte Produzent für Oliven, Tischoliven.
Tischoliven, ja.
Türken essen, weil wir sind Frühstücksnation, und Türken essen sehr viel Tischoliven, also so ein richtig, so ein schwarze, grüne.
Auch morgens schon.
Ja, morgens. Also meine Mutter isst morgens 30 Oliven.
Er ist Opa auch gesund, ne?
Ja, vielleicht solltest du mal 10 essen. Also, aber ist gesund,
ja,
auf jeden 10. Fall.
Ja, gut 10.
Aber ist geil. Also es ist, weil die sind so wie so Nüsse, ne? So.
Ja.
Es ist witzig. Also.
Ich liebe Oliven. Ich wundere mich immer, dass aber auch da die Leute auch gar nicht so auf die Qualität achten teilweise. Zum Beispiel bei diesen schwarz eingefärbten Oliven. Ja. Ja? Das kriegen die meisten ja gar nicht mit, dass das keine schwarzen Oliven sind.
Aber ganz ehrlich, die schmeißen in den Mund, die schmecken so eklig. Also egal, welche Farbe sie haben, die können auch rot sein. Die sind einfach, schmecken scheiße.
Ja,
das schmecken. Aber wenn du natürlich nicht weißt, wie Oliven schmecken sollen. Das,
das
ist
wollte
immer
ich gerade
Diskussion.
Sagen. Viele wissen ja gar nicht, wie es wirklich schmecken kann und soll. Und weißt du, was ich auch ganz lustig finde? Weil du hast hier ja ein Rezept. Das ist sogar auch ja ganz einfach. Ne? Wassermelone mit Gurke, Feta-Creme, Minze und Haselnüssen. Und das wissen ja auch die wenigsten, dass die beiden ja Gurke und Melone verwandt sind. Ja. Und normalerweise würde man ja sagen, Gurke und Melone. Aber ist geil.
Die Süße, die Frische und dann die Säure von der Feta und Minze gibt es nochmal einen geilen Kick und die schönen Haselnüsse, bisschen Crunch und ein bisschen Nussigkeit. Deswegen meine ich ja, Essen muss ja nicht kompliziert sein. Das kann am Ende auch jeder kann kochen. Man muss einfach Sachen kombinieren, ausprobieren. Also ich meine auch Essen natürlich, ne? Ich habe ja so viele Reisen gemacht die letzten 20 Jahre und ich hatte natürlich so viel Glück, weil ich aus einer Familie komme, wo Essen sehr wichtig war, aus einer Kultur komme, wo Essen ja wir Türken.
Und du wahrscheinlich auch alles probierst, ne?
Natürlich, ja. Ich esse alles. Also und wir in der Türkei für uns, egal, also ob Türke, Armenier, Grieche, was auch immer, aber ich Anatolia, in unserer Kultur, auch im ganz Mittelmeer ist genauso, wir gehen essen. Nachdem wir essen gegangen sind abends und immer mal nachts um 12, wenn wir noch weiterziehen, ziehen wir weiter. Aber eigentlich unser größter Happening ist essen gehen und nicht uns in der Kneipe treffen. Mhm. Gibt's auch. Aber
habe ich auch schon gesehen im Mittelmeer, dass man sich in der
Kneipe trifft. Schon in Italien und Spanien also auf jeden Fall. Aber der Akt ist vielmehr, Essen ist eine Sache, wo man nicht spart. Ich hatte gestern ein Gespräch mit auch Christian, war total schön, weil genau darum ging's. Er hat auch gesagt, so, dass der Unterschied ist halt der Südländer auch in Frankreich. So, Essen ist keine Sache, wo die Leute sparen würden. Also die lieben würden lieber weniger Auto fahren.
Ja.
Als auf Essen sparen, verzichten, und hier ist anders.
Das ist ja die alte Diskussion. Ne? Also da kann ich was sparen, und dass das aber das gesamte Happening ist und wie du sagst, natürlich ein sozialer Akt. Ich meine, muss ich nochmal darauf hinweisen, alles in die Mitte heißt das ja auch. Ist das denn eigentlich so auch in Deutschland, wie würdest du das einschätzen, dass man alles in die Mitte packt und dass sich alle davon was nehmen?
Abendbrot.
Ja, stimmt.
Abendbrot.
Stimmt.
Das ist für mich das südländischste aller deutschen Gerichte ist Abendbrot.
Aber wenn wir heute in viele Familien gucken, ne? Abendbrot in dem Sinne gibt's ja nicht mehr. So, richtig. Und jeder hat so seine eigene Mahlzeit. Ja, da wird das gegessen, da wird das nicht gegessen, da ist der eine das Teil schon. Ist vegan, der andere hat da die Intoleranzen oder, ne? Also.
Ja, wir sind eine sehr intolerante Gesellschaft geworden, in alle Richtungen, leider.
So, und da sitzen vier Leute, nehmen wir mal vier Leute, und jeder hat ein anderes Gericht.
Du, ich mache mal den Witz. Früher, vor 10, 20 Jahren, war einfacher. Wir hatten Vegetarier, laktoseintolerant. Das war's.
Ja, ja, es wird alles komplexer, ne?
Und ja, und inzwischen hast du.
Wir wollen nicht sagen, dass das nicht
ich will,
gibt.
Ich
ne?
will niemanden dissen. Es ist, aber für uns Köche ist es viel komplexer.
Hast du denn eine Lieblingsküche?
China?
Ja.
Ich esse unheimlich gerne chinesisches Essen. Also ein richtig China, also nicht Imbiss. Chinesisch finde ich total spannend.
Wo gehst du denn hin in Hamburg, wenn du.
Manwa, Dimsum House, Herr He.
Ja.
Ab und zu mal Maimun, da aber nicht alles. Also auch, du musst wissen, in welchem Laden du was isst.
Ja, ja.
U Garden ist auch eigentlich ganz nett. Da kannst du aber, das ist ja hinter dem Ethnologischen Museum.
Ja.
Roter Baum da. Da kannst du aber so, da gibt es zum Beispiel, da würde ich gar keinen Dimsum essen. Die sind nicht gut. Aber dafür halt machen eine gute, solide Peking-Ente. Das ist eine schöne Atmosphäre.
Aber ich gehe auch sehr gerne ins Manwa. Also,
Manwa ist geil. Ist. Ich bin einmal die Woche da.
Ja?
Ich gehe mit meinen Kindern. Also die lieben es auch. Die
und dann kriegst du auch ausgefallene Geschichten. Also du kriegst natürlich die eingebürgerten, aber auch ausgefallen.
Du musst wissen, was du in der Karte aussuchst. Ne? Ja. Es gibt auch Pansen.
Ja.
Und es gibt auch Hühnerfüße.
Ja, gibt's auch.
Es gibt aber auch chinesischen Gulasch, was viele nicht kennen, so mit diesem Tofu-Haut. Ich find's immer geil. Also das ist für mich Soul Food.
Ja.
Aber gutes italienisches Essen. Also Italien ist für mich eine meiner Lieblingsküchen. Leider schwer in Hamburg zu finden.
Es ist echt schwer.
Also oder entweder sehr teuer und dann schon so teuer, dass du sagst, ey Leute, echt nett, aber nee. Also Gallo Nero zum Beispiel. Mhm. Total toller Laden, aber ich kann es mir einmal im Jahr leisten. Oder möchte ich mir nur einmal im Jahr leisten. Es gibt La Terrazza in Niendorf.
Das kenne ich auch.
Das ist sehr toll.
Ja.
Das ist richtig toll. Also das ist auch
immer noch ein bisschen Geheimtipp.
Ja, mega
aber,
Geheimtipp.
Aber trotzdem mega voll. Aber so, man fährt da auch nicht unbedingt so raus, wenn man aus Ortensein kommt oder so. Ne? Nicht
ja,
so
und
häufig.
Am Ende fährst du ja 20 Minuten. Ich meine, ja. Das ist eigentlich nicht weit.
Das kann
aber
man machen,
aber super geil. Ich liebe Griechenland. Also gutes griechisches Essen finde ich, schätze ich sehr, weil das ist eine sehr tolle so Oma-Küche. Simpel.
Die ist wirklich simpel.
Und
ja.
Meine Heimat, ne? Also Türkei ist, weil Türkei, nicht Türkei, sondern Anatolien so bunt ist. So
ist wahrscheinlich auch unfassbar facettenreich, die Küche.
Naja, ich
ne?
meine, wir reden über ein Riesenland.
Du hast ein Riesenland, natürlich. Und du hast Küste, Berge.
Wir reden über die Wiege der Zivilisation, also von Mesopotamien bis Konstantinopel, Europa, Asien. So viele Völker, Armenier, Griechen, sogar unsere sephardischen Juden, die wir im Mittelalter und auch Spanien ne, vor der Inquisition geflüchtet sind, im Osmanischen Reich ankamen. Dann Türken, die ganzen Balkanvölker, Abhasen, also die Kaukasus, arabische Küche, kurdische Küche im Süden, Südosten,
ja.
im Schwarzen Meer, die gesamte Schwarzmeerküche,
ja so
das ist so Mais und Fisch. So, dann die ganze Messeküche, also diese griechische an der Küste, so, ne, das ist ein Essen, eigentlich sehr viel Weinbau gewesen, also hätten wir unser.
Gibt es da eigentlich einen Ursprung für die Messeküche? Also, weil das ist ja schon sehr, sehr filigran teilweise oder sehr kleinteilig
es
auch.
Ist,
ne?
Es ist klar, also für mich ist es Ägäis. So,
ja.
Ne? Also so ein eigentlich so griechisch-türkisch, diese Kombination. Die Griechen sagen auch selber, also die Türken sind immer ein bisschen feiner. Also die würzen auch ein bisschen mehr, die nutzen mehr Gewürze. In Griechenland hast du eigentlich nur Pfeffer und Salz, that's it.
Mhm.
Mehr Gewürze wirst du nicht vorfinden. Also zum Beispiel, ich mache bei meinen Dolmas manchmal auch sogar Zimt. Also die Mutter von Elli erzählt immer so, ne?
Du meinst bei deinen Dings, bei deinen
gefüllten
Weinblättern.
Ja, bei Weinblättern, also ja, teilweise.
Oder? Aber wir kommen jetzt mal zu einem Punkt, ja?
Ja.
Du hast jetzt gleich Gäste. Wie viele Speisen sollte man denn haben? Wir sind zu acht. Wie viele unterschiedliche Speisen sollte ich da haben?
Mach 5, 6 Sachen in die Mitte einfach zum Teilen.
Ja, und was würden wir jetzt hier machen? Also es soll ja schon ein bisschen bunter sein.
Also
ne?
Ist jetzt Sommer.
Jetzt ist Sommer.
Das also heißt, ich würde so zum Beispiel schön diesen Feta-Salat machen.
Den?
Ne, diese mit Feta mit Gurken.
Und Melone? Oder?
Melone.
Ja.
Dann würde ich einen schönen Tzatziki machen, definitiv.
Ja.
Dann würde ich die frittierte Calamari machen.
Ja.
Das ist auch ganz geil, so ein bisschen so mit diesem Tarator.
Ist nicht aufwendig?
Nö, ist überhaupt nicht aufwendig. Also frittierte Calamari ist das Einfachste, was es gibt.
Okay.
Dann würde ich halt diese geile Tiroköfteli heißt das. Das ist eine griechische so ein Joghurt-Feta-Paste mit geschmorten Möhren und Haselnüssen. Das ist auch sehr geil. Dann Empfehlung definitiv, wenn jemand möchte, mein Hummus. Nämlich, das ist ein ganz geiles Rezept.
Wieso, was ist denn da anders?
Viel Liebe. Und ich mach da kein Knoblauch und kein Kreuzkümmel und nichts.
Kein Kreuzkümmel? Nein,
das kommt wenn dann oben drauf. In meinem Grundhummus, der ist sehr plain. Das Wichtigste ist das Säureverhältnis, die Cremigkeit, die kriegst du ja mit Eiswürfeln, steht hier alles drin. Und gutes Tahini.
Stimmt, das darf nicht zu heiß werden, das Ding. Ne? Das habe ich ja schon.
Ja, das ist wie beim Metzger. Eigentlich, das ist nicht nur die Hitze das Problem. Das Problem, also mit Hitze eigentlich kann Hummus umgehen. Das ist nicht wie beim, weil das wird ja nicht, also nicht bei so einem Brät. Aber was Eis macht, dadurch, dass Eis langsamer schmilzt, hebt unter die Masse Luft rein.
Okay.
Das ist auch wie so Metzger, wenn sie ein Brät machen und Eis reinpacken, das ist auch einer der Gründe. Ein Grund ist natürlich, die Masse runterzukühlen.
Ja.
Weil sonst noch abkacken kann. Aber auch gleichzeitig auch das Luftige machen.
Hm.
Und du brauchst natürlich einen guten Food Processor. Aber wenn du halt zum Beispiel Kichererbsen selber einlegst, die mit Natron über Nacht, exzellenter abwaschen und dann wieder mit Natron kochen. Und wenn du die Kichererbsen warm verarbeitest, das ist nämlich der Trick, dann kriegst du mal einen cremigeren Hummus.
Ah.
Wenn die nicht warm sind, ist natürlich immer schwieriger.
Aber das ist dann auch die Empfehlung, getrocknete zu nehmen?
Also oder? Ich würde immer selber die. Also du kannst auch Dosenkichererbsen kaufen. Die würde ich aber so 10-mal mindestens waschen mit kaltem Wasser.
Ja.
Weil die haben sehr viel die Häute und die wirst du nicht im Mund haben.
Ja.
Weil was Natron macht, wenn du die mit Natron kochst, die Haut zergeht, die wird dann, also die wird aufgelöst.
Ah.
Also wie Säure, also ne, so ein
das Wundermittel Natron.
Ja, so macht man das im Nahen Osten.
Ja.
Und das ist genau, also was ich auf jeden Fall super gerne machen würde auch, die Artischocke. Das ist nämlich so diese Olivenölgerichte aus der Türkei.
Ja.
Die pochierte Artischocke, dann Sellerie, das Leibgericht von meinem Papa.
Können wir auch ein bisschen was Fleischiges noch haben?
Ja, auf jeden Fall. Kalbsleber.
Ne, frittiert. Ist nicht jeder.
Ist nicht jeder.
Ich hab mal die gegrillte Köfte
Gegrillte Köfte sind sehr geil. Ist ein sehr schönes Köfterezept. Also nicht so random, sondern wie es sich gehört. Zucchini-Puffer liebe ich. Das ist für mich so meine
Zucchini-Puffer ist ja Klassik.
Ja, das ist so Türkei, Griechenland gibt's überall. Dann im Sommer auf jeden Fall auch so diese vegetarischen, so Dolma sind immer geil, diese gefülltes Gemüse mit Reis.
Ja.
Bei uns gibt es sehr viel Essen, auch so Gemüse, immer so kalt pochiert, also konfiert und dann wird immer kalt gegessen. Das heißt, im Sommer hat jeder Türke zu Hause mindestens so grüne Bohnen, konfiert, so ein Olivenöl, vegetarisch, also sehr viel Vegetarisches, weil du abends bei der Hitze auch gar nicht so viel deftig essen kannst.
Und du willst auch gar nicht so viel Heißes essen, ne?
Nee, das macht die auch fertig.
Die finde ich hier auch super interessant.
Das ist geil.
Die gefüllten Muscheln mit Reis auf Rümmersalat,
Die gefüllten Muscheln haben eine ganz tolle Geschichte, weil das ist eigentlich ein ganz typisches Gericht aus Istanbul.
Ja.
Und nämlich früher die alten Tavernas in Istanbul, also die Meyhane, wo man Raki trinkt. Die haben nämlich, als sie dann so über die Festtage geschlossen haben, wenn diese Ramadan zu Ende war, haben extra diese Miesmuscheln, also die gefüllten Miesmuscheln, zu ihren Stammgästen nach Hause geschickt. Als eine Erinnerung, guck mal, wir haben es wieder auf.
Ah,
das ist
immer eine tolle Geste.
Das ist total toll.
Das finde ich, kann man sich hier auch mal wünschen.
Ja, ganz genau. Ja, bitte meinen Stammladen.
Wir sind wieder da aus dem Urlaub. Hier ein Gruß aus der Küche.
Aber du merkst halt, das Schöne in der Türkei, also in Anatolien, das ist ein Melting Pot. Das ist ein Schmelzpunkt der ganzen, so vielen Zivilisationen und Völkern und Kulturen. Da sind so viele tolle Geschichten. Zum Beispiel diese Içli-Köfte, ne? Das sind halt.
Was ist denn Içli?
Das ist wie ein Arancini mit Bulgur. Das ist ja eigentlich auch der Großvater von Arancini, weil Kibbe, was die Araber ja mit nach Sizilien gebracht haben, die haben ja auch Reis mitgebracht. Und in Sizilien hatten ja mit Reis hat super gewachsen und deswegen haben sie dann so diese gefüllten Arancinis gemacht, die eigentlich in der arabischen Welt Kibbe heißen und die sind halt aus Bulgur.
Alles hat irgendwo einen Ursprung.
Natürlich.
Ne? Das ist naja, oder zum Beispiel auch, weiß ich jetzt nicht, ob du es drin hast, habe ich jetzt noch nicht gefunden, Manti.
Ja, ne? Manti habe ich nicht drin, weil es für mich keine Messe.
Nee, aber Manti ist ja eigentlich ein Dimsum, ne?
Naja, Manti heißt ja, wie heißt es in Korea? Manduk.
Ja.
Also das ist ja, die Türken sind ein Turkvolk. Wir sind ein, also unsere Sprache kommt aus Mittelasien.
Ja.
Türkisch ist verwandt mit Mongolisch, Koreanisch und Japanisch.
Ja?
Ja. Ach. Es ist dieselbe Sprachfamilie.
Leute, hier jetzt kommt der Historiker raus, merkt ihr das?
Jetzt kommt der Historiker raus, ja, aber das Interessante ist, halt, deswegen meine ich, Essen ist Kultur und Essen wandert auch. Und genau diese Gerichte, ich muss denen keinen Namen geben, ob die griechisch, türkisch, sonst was sind. Am Ende zum Beispiel in den Gerichten in der Türkei, Dolma ist eigentlich ursprünglich armenisch.
Ach.
Ne, also die sind halt, weil die Armenier haben sehr viel beigetragen zu der anatolischen Esskultur. Mit Wein, mit Essen, mit Rezepten und gerade Konstantinopel, also Istanbul, die hieß ja eigentlich bis vor 100 Jahren hieß sogar auch die Stadt nach wie vor Konstantinopel, im türkischen Konstantinie. Die neue Republik hätte auch den Namen behalten, hätte damalige griechische König nicht Konstantin geheißen. Deswegen haben sie den Namen geändert, weil sie gesagt haben...
Es sind manchmal so Kleinigkeiten.
Ja, also nicht, weil viele denken so, ne, Istanbul sei türkisch. Nein, Istanbul ist auch ein griechisches Wort. Nämlich kommt von Istanpoli, heißt in die Stadt. Weil für die Griechen war Konstantinopel die Stadt der Städte. Die haben das die Stadt genannt. Ah. Es gab keine andere. Das war die Stadt.
Die Stadt.
Daher kommt das Istanbuli. Das ist ein sehr tolles Gericht.
Ich wollte sagen, hier sind auch so ein paar gewagte Sachen drin.
Ein bisschen innere Werte brauchen wir. Also, ne, ich habe jetzt keine Nieren und so.
Aber ist schwer zu kriegen, Lammherz?
Nö, Lammherz kriegst du in Steindamm beim Türken, beim Metzger, bei Özker. Auch Lammköpfe, alles, also die sind immer schlachtfrisch, weil die haben selber Lämmer auf der Heide.
Lammköpfe.
Oh, also Suppe ist schon ganz geil. Auch
ehrlich?
Ja, natürlich. Oh. Wangen, Zunge. Ich bin kein Gehirnfan. Also kann man es frittieren, dann ist es geil, als so ein Praline, aber sonst.
Gibt es denn ein Lieblingsgericht, das du hast? Oh, ist immer doof, wenn man richtig reduzieren muss.
Ach,
ich sag drei. Sag mal drei.
Also Saganaki, das ist diese griechische Garnelenpfanne. Saganaki heißt eigentlich alles, was aus der Pfanne kommt in Griechenland, ist Saganaki.
Das hört sich irgendwie japanisch an, Saganaki.
Ja, weil du kannst auch eine Saganaki bestellen, das ist nämlich so ein, ganz oft hier kriegst du Fette aus der Pfanne.
Ja.
Saan heißt eine Pfanne auf Türkisch.
Ah.
Die Griechen haben daraus Saganaki gemacht und das sind diese ganzen Pfannengerichte. Und das ist mit Garnelen. Geile Tomatensauce, Garnelen werden da drin gegart mit ein bisschen Feta rein. Zum Beispiel das liebe ich. Das ist für mich, weil ich mache auch eine selbstgekochte Tomatensauce im Ofen.
Ja.
Das ist dann echt, die gehst halt mit Löffel rein.
Mhm.
Dann diese Feta im Sesammantel. Ich bin ein Feta.
Klassiker.
Ich bin ein Feta-Fan, aber mit Sesam.
Dann brauchst du auch guten Sesam.
Ja, natürlich.
Da musst du auch aufpassen, wo der herkommt.
Darfst du nicht. Und was ich auch hier sehr schön finde, ist die Sardellen, die eingelegten. Das ist ein ganz tolles Rezept, das ist sehr viel Arbeit, aber ich habe es auch im Pop-Up gerne mal einige Male gemacht, mit einem selbstgebackenen Focaccia.
Mm.
Das ist schon geil.
Ono, das ist echt Sauerei, was du hier mit mir
ja,
machst.
Ja, ich furchtbar, ich so ne? Jetzt kriegst du Hunger halt. Ja.
Ich habe noch nichts gegessen, es ist jetzt gleich 12 Uhr. Oder?
Furchtbar, aber ne, das ändern wir gleich.
Ja, okay.
Ja, ist schon, und natürlich Pata de Tortilla, ne? Also das ist für mich...
Pata de Tortilla?
Also Kartoffeltortilla aus Spanien, das ist so für mich so ein bisschen meine...
Das ist so deine Bilbao-Zeit.
Ja, das ist meine Bilbao-Zeit.
Gibt es noch ein Land, wo du nochmal hingehen würdest? Wo du nochmal, also, falls es dir langweilig wird in Deutschland, nicht leben würdest?
Also ich könnte mir super vorstellen, Italien, Portugal, Spanien.
Hm.
Auch Griechenland. Ich wollte sogar echt Griechisch lernen. Also das, und eigentlich... In letzter Zeit denke ich viel darüber nach, was ich so mit Mitte, Ende 50 machen wollen würde.
Ja.
Ich würde am liebsten Wein machen. Ich hätte total Bock drauf. Also wenn
hier?
Sie, ja, hier ist schwierig.
Nö, also wieso? Doch, mittlerweile gibt es in Skandinavien.
Nee, lieber im Süden. Also das ist, ich mag schon Norddeutschland und ich mag Deutschland und das ist auch meine Heimat.
Süden bin, heißt aber Süden, eher Mittelmeer. Mittelmeer.
Bitte Mittelmeer. Also ich will irgendwie, ich will am Mittelmeer sterben, wenn es geht, möglichst. Also auch, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Wollte ich gerade sagen.
Jetzt. Aber ich habe noch, hoffentlich noch 50 Jahre, aber trotzdem, das sieht mich. Das ist so, ich kann es auch erklären, wenn ich... Wenn ich 2018 in Tel Aviv war, habe ich der Schwiegervater von Koral, von meinem Bruder, kommt aus Israel, aus Tel Aviv, ist ein Kunstprofessor, ein ganz toller Typ. Und ich habe da, als ich da war, seinen besten Freund getroffen, der ist auch ein ganz toller Künstler. Und er spricht perfekt Deutsch, weil nämlich seine Oma war deutsche Jüdin und sie hat ihn großgezogen.
Ja.
So, und er hat mich dann mitgenommen, hat sein Tel Aviv gezeigt, so, und ich habe ihm sein Atelier abgeholt und dann saßen wir abends in einem Haifa im arabischen Viertel am Strand, ja, in einer Bar, also ein Hubschrauber sind uns alles vorbei, so Richtung Gaza, damals schon. Und wir fingen an zu reden, er natürlich so, ne, so ein links progressiv Künstler, so ein Scheiße in der Netanyahu, die Welt, und es ist schon, guck mal, das ist 7 Jahre her, wir hatten immer dieselbe Scheiße. Und die haben, er meinte, viele denken nach Griechenland auszuwandern, aus Israel. Also gerade die Leute, die links sind, weil sie keinen Bock haben, weil sie auch, er meinte, auch die junge Generation, die sind super nationalistisch, sehr schwierig, das Land wird immer konservativer und. Und dann meint, ich war in dem Jahr das zweite Mal schon in Ecuador. Im Sommer, weil ich war so im November in Israel, in dem Sommer war ich in Ecuador 2 Wochen, kann ja Spanisch und hatte eine total tolle Zeit, richtig viel auch gereist, auch alleine, ein Festival gekocht und ich meine zu ihm, ja, und ich war so geflasht noch von Südamerika, meinte ich so, ja, da kann man auch hingehen, und er hat mir einen Satz gesagt, er meinte, aber da gibt es keine Olivenbäume.
Gibt es keine Oliven?
Nee, gibt's nicht. Aber
gibt's nicht, ne?
Mir kommen jetzt schon die Tränen. Also, das war für mich so einschneidend. Ich habe ihn angeguckt, gesagt, oh, fuck, du hast recht. Und ich war echt so.
Es gibt keine.
Und das ist, das kann so banal und so verrückt klingen, aber das ist es. Das ist halt unser, das ist meine Seele.
Ich verstehe, was du meinst.
Egal, ob ich in Tel Aviv, wahrscheinlich in Beirut, in Syrien, aber auch Türkei, aber auch Portugal, Spanien, überall. Wenn ich aus dem Flieger rausgehe, auch in Italien, geh einmal, diese trockene Hitze schlägt dein Gesicht. Du machst erstmal so und dann riecht einmal. Und wenn du halt nicht jetzt ins Kerosin riechen solltest, du riechst meistens diese Kräuter. Diese Fauna.
Also ich weiß, was du meinst, diese
vertrockneten Rosmarin, was auch immer. Und das ist überall. Und das ist meine Kindheit. Ja, also wir hatten so viel Glück in der Türkei, weil wir so aus der oberen Mittelschicht kamen. Großeltern waren Rentner, hatten ihr Haus, ihr Sommerhaus. Und ich habe meine Sommer bei meinen Großeltern im Sommerhaus verbracht. Und wir hatten 3 Monate Sommerferien. Das heißt, mein Sommer bestand darin, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, gefrühstückt habe, schwimmen gegangen bin, schnorcheln, harponieren, Mittag zurück, was gegessen, kurz hingelegt, nachmittags in der 40 Grad Hitze Fußball gespielt, abends mit Freunden. Das ist in mir drin. Das ist halt, ich krieg's nicht raus. Mhm. Genauso wie ein Norddeutscher, der halt zwischen Apfelbäumen aufgewachsen ist.
Ja.
Also für mich zum Beispiel, ich liebe Aprikosen, weil wir hatten Aprikosen und Pfirsich im Sommerhaus im Garten. Ich habe die selber gesammelt. Ich habe Aprikosen gegessen, bis es mir irgendwann mal schlecht wurde.
Ja, das prägt dich schon, glaube ich, womit du aufgewachsen bist. Man kann dich zwar auch in andere Territorien hineinbegeben und sicherlich auch da sehr, sehr gut leben, aber du vergisst das Alte nicht, was du selber erlebt hast.
Das ist die erste Sozialisierung und das ist halt so wie auch man sagt auch bei Kindern, die ersten so 6, 7 Lebensjahre sind total prägend. Das heißt, da brauchst du viel Sicherheit, viel Liebe. Ne? Und wenn das nur auch verbunden ist mit einer Kultur, also dass du auch in der Zeit bekommst, das prägt dich dein ganzes Leben lang.
Und wenn du mit der Familie an einem Tisch sitzt und alles in die Mitte kommt?
Immer alles in die Mitte. Das hat meine Mutter so gemacht, mein Vater so gemacht. Immer große Tische, immer mit Freunden, immer geteilt. Ich kenn's nicht anders, ich mag's auch nicht anders.
Ono, ich danke dir, mein Lieber.
Gerne, mein Lieber.
Das war sehr schön.
Ja, herrlich.
Ich werde es jetzt durcharbeiten. 80 Rezepte. Ich freue mich,
viel Spaß
nachzukochen und wünsche euch dann ganz viel Erfolg mit dem Buch und genau. Und ansonsten packen wir ja die ganzen Kontakte in die Shownotes und dann könnt ihr Onno folgen und schauen, was der so alles Pfiffiges macht.
Ja, sehr schön.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss, vielen Dank.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.